Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Kolosserbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel Das Wort Christi. Kolosser Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Lasset das Wort Christi reichlich wohnen in euch. Lehret und vermahnet euch selbst in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und danket Gott, dem Vater, durch ihn. In Vers 16: Lasset das Wort Christi wohnen. Der Apostel will, dass die evangelische Verkündigung seinen Lesern vertraut ist. Daraus mag man auf den Geist schließen, der heute die treibt, die unbeugsam dem Christenvolk das Evangelium verbieten und geräuschvoll rufen, das gemeine Volk müsse sich vor der Schriftlesung mehr hüten als vor der Pest. Paulus redet hier sicherlich die Männer und Frauen aller Stände an. Er will, dass sie nicht nur einen geringen Vorgeschmack von dem Wort Christi bekommen, sondern befiehlt, dass es in ihnen wohne, das heißt, seinen festen Platz habe, und zwar reichlich, damit sie sich bemühen, von Tag zu Tag weiter fortzuschreiten und zu wachsen. Weil aber viele einen falschen Lerneifer haben, wenn sie das Wort des Herrn zu ihrem Ehrgeiz oder zur eitlen Neugier missbrauchen oder es auf irgendeine Art fälschen, fügt er hinzu, in aller Weisheit. Das heißt, dass wir aus dem Wort belehrt werden und verstehen, was ersprießlich ist. Nun bestimmt er kurz diese Weisheit dahin, dass die Kolosser sich selbst lehren. Die Lehre wird hier als eine nützliche Unterweisung verstanden, die zur Erbauung geeignet ist, wie in Römer Kapitel 12, Vers 7. Lehrt jemand, so warte er der Lehre. Ebenso in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist Nütze zur Lehre. Das ist der rechte Gebrauch des Wortes Christi. Nun lässt aber zuweilen die Lehre an sich kalt, und wenn man nur zeigt, was recht ist, so wird damit die Tugend gelobt und doch nicht zum Leben erweckt. Deshalb fügt Paulus zugleich eine Mahnung wie eine Bestätigung und einen Stachel für die Lehre hinzu. Er meint nicht, dass das Wort Christi nur Einzelnen nützen soll, um sich selbst zu belehren, sondern er fordert die gegenseitige Belehrung und Ermahnung. Dann lesen wir in demselben Vers mit Psalmen und Lobgesängen. Auf diese Art von Liedern beschränkt der Apostel das Wort Christi nicht, sondern gibt vielmehr zu erkennen, dass alle unsere Worte mit Rücksicht auf die Erbauung so gewählt sein müssen, dass auch solche, die dem Frohsinn dienen, nicht leer und nichtig sind. Es ist, als wenn er sagte: Überlass den Ungläubigen diese törichte Ergötzung, die sie aus den kurzweiligen, läppischen Scherzen und Witzen schöpfen. Eure Reden sollen nicht nur ernst, sondern auch froh, heiter und nützlich sein, statt der anstößig wenig zuchtvollen und bedeutungslosen Singerei der Ungläubigen geziemen euch Lobgesänge und Lieder, die Gottes Lob ertönen lassen. Paulus fasst unter diesen drei Namen jede Art von Lied zusammen, die gewöhnlich wie folgt unterschieden werden. Psalmen sind Lieder, die nicht nur gesungen, sondern auch mit irgendeinem Musikinstrument begleitet werden. Der Hymnus ist eigentlich ein Loblied, das ohne oder mit Begleitung gesungen wird. Die Ode bietet nicht nur Lobpreisungen, sondern auch Ermahnungen und andere Inhalte. Die Lieder der Christen aber sollen geistlich sein und nicht aus leichtfertigen und wertlosen Possen bestehen. Denn geistlich bezieht sich auf den Inhalt der Lieder. Das Wörtlein mit Dank legt Chrysostomus verschieden aus. Ich verstehe es im einfachen Sinn, wie auch in Kapitel 4, Vers 6, wo der Apostel sagt, eure Rede sei mit Salz gewürzt. Das heißt, eure Rede sei wegen des gewandten Benehmens angenehm und wegen ihrer Zuträglichkeit den Hörern gefällig. Sie soll das Gegenteil von Possenreißerei und ähnlichen Torheiten sein. Dann lesen wir ferner, in euren Herzen. Das bezieht sich auf die inneren Regungen, denn wie wir andere anreizen sollen, so sollen wir auch von Herzen singen, damit der Gesang nicht nur ein äußerlicher Ton für das Ohr ist. Dennoch ist das nicht so zu verstehen, als ob Paulus befehle, dass jeder Einzelne für sich im Inneren singe. Er will den inneren und äußerlichen Gesang verbinden. Nur so soll das Herz der Zunge vorangehen. In Vers 17 dann: Und alles, was ihr tut. Das und das Vorangehende haben wir schon im Brief an die Epheser ausgelegt, wo das Gleiche fast wörtlich steht. Weil Paulus schon begonnen hatte, Einzelheiten des christlichen Lebens zu erörtern, aber nur wenige Vorschriften berührt hatte, es aber andererseits zu weitläufig gewesen wäre, die übrigen im Einzelnen zu verfolgen, schließt er zusammenfassend mit der Feststellung ab, dass wir unser Leben so einrichten müssen, dass alles, was wir sagen und tun, von Christus als dem obersten Befehlshaber gelenkt wird und auf seine Verherrlichung zielt. Beides werden wir treffend zusammenfassen, wenn wir sagen, dass all unser Bemühen mit der Anrufung Christi anfängt und seinem Ruhm dient. Aus der Anrufung folgt der Segen Gottes, der uns reichlich Ursache zur Dankbarkeit gibt. Es ist bemerkenswert, dass nach der Lehre des Apostels dem Vater durch Christus gedankt werden soll, wie durch ihn alles Gute empfangen, das Gott uns zuwendet.